Guten Morgen zusammen. Bevor wir mit der Predigt für heute Morgen beginnen, möchte ich einladen. Es gibt ja immer wieder Leute, die gerne auf Demos gehen. Ne? Man kann ja heute gegen viel und alles Mögliche und für viel und alles Mögliche demonstrieren. Und manche, die möchten mal so richtig gerne mit auf eine Demo. Es gibt ja auch so vieles. Da ist eine Demo, also normalerweise lade ich nicht so für Demos ein, aber da ist eine Demo, die findet jedes Jahr statt in Berlin. Und vielleicht habt ihr draußen schon die Handzettel gesehen auf dem kleinen runden Tisch, wo man die Listen wo die Liste liegt. Die nennt sich Marsch für das Leben, findet am 18.09. statt, das ist ein Samstag. Und da fährt jedes Jahr ein Sonderbus ab Siegen. Wo der Bus losfährt, das kann man hier per Telefon oder per E-Mail erfragen. Das war früher, glaube ich, mal an der Chapel in Siegen, aber ich weiß nicht, ob das dieses Jahr auch noch so ist. Worum geht's da? Es geht gerade dieses Jahr unter anderem um eine EU-Resolution, die Abtreibung zum Menschenrecht erklärt. Was es für Ärzte zum Beispiel, aber auch für Einrichtungen sehr schwer macht, sich davon zu distanzieren. Ärzte sollen also mehr oder weniger verpflichtet werden, Menschenrechte in Anführungszeichen zu beachten und Abtreibungen durchführen zu müssen. Man kann sich da nicht mehr auf Gewissensfreiheit berufen oder auf Glaubensfreiheit berufen. Und es geht einfach darum, aufzustehen für die, die selbst noch nicht aufstehen können. Das Ganze ist eine Tagestour. Man fährt also morgens mit dem Bus hin, kommt abends auch, wenn kein Stau auf der Autobahn ist, am gleichen Tag abends zurück. Und dazu laden wir herzlich ein. Wer da Interesse hat, der kann gerne draußen noch die Handzettel mitnehmen, die da liegen, für sich selbst oder vielleicht auch für jemanden, den man gerne noch einlädt und mitnimmt. Am vergangenen Mittwoch, da haben wir ein neues Bibelbuch begonnen in der Bibelstunde, und zwar das Lukas-Evangelium. Die da gewesen sind oder zugeschaut haben, die werden sich erinnern, das Lukas-Evangelium ist geschrieben worden, damit wir gewiss sind in unserem Glauben, damit wir nicht hin und her schwanken wie eine Meereswoge, sondern dass wir gewiss sind in dem, was wir glauben. Und auch in unseren Gottesdiensten sind wir kürzlich mit einem Buch fertig geworden und fangen jetzt heute mit einem neuen Buch wieder an und mit einer neuen Predigtreihe. Und bevor ich euch erkläre, was es mit der neuen Pultdekoration auf sich hat, möchte ich noch mal beten und danach gehen wir in unsere neue Predigtreihe. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen. Wir möchten dir danken, Herr, für die Möglichkeiten, die wir in unserem Land noch haben. Herr, auch da, wo Einschränkungen sind, Herr, da müssen wir trotzdem staunen und dir danken für all die vielen Freiheiten, die du uns immer noch gibst, verglichen zu so vielen Millionen unserer Geschwister, die, sei es in Indien, sei es in Afghanistan, sei es sonst wo, in Unterdrückung und in Angst leben müssen. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, uns heute Morgen hier zu versammeln, Gemeinschaft zu haben miteinander und Gemeinschaft zu haben mit dir. Wir preisen dich und beten dich an, Herr, denn du bist jetzt in unserer Mitte. So hast du es versprochen und was du versprichst, das hältst du auch. Herr, begegne du uns heute Morgen. Du bist uns begegnet in der Anbetung und wir beten, Herr, dass du uns auch begegnest in deinem Wort. Amen. Ja, ich hoffe natürlich, dass die tolle neue Pultdeko euch nicht zu sehr abgelenkt hat bei der Anbetung. Aber die erste Frage, kann mir mal jemand erklären, was hier vorne hängt? Ich weiß nicht, ob man es hinten sehen kann. Also wer es erkennt, bitte sagt mir doch mal, was die neue Deko ausmacht. kleine Teelöffel, ganz genau. Und jetzt noch eine Frage. Wie nennt man denn die kleinen Teelöffel im Volksmund, wenn die so, sagen wir mal, mittags auf dem Tisch liegen? Die kleinen Propheten, genau. Und damit sind wir mitten in unserem Thema. Denn auch in der Bibel gibt es die kleinen Propheten. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten mit den 12 kleinen Propheten des Alten Testaments beschäftigen. Und diejenigen von euch, die sich so ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen, die 39 Bücher des Alten Testaments, die werden von vielen grob in drei Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie sind die Geschichtsbücher. Das sind die 5 Bücher Mose bis hin zum Buch Esther. Manche machen da noch einen Unterschied, die sagen, die 5 Bücher Mose sind die Gesetzesbücher und dann kommen ab Josua bis Esther die Geschichtsbücher. Viele packen das aber einfach auch in eine Kategorie, die Geschichtsbücher. Da steht sehr viel über die Geschichte, da steht was über die Schöpfung der Welt, die ersten Menschen, die Entstehung, den Ruf Gottes an Abraham, die Entstehung des Volkes Israel, die Geschichte des Volkes Israel, einschließlich Büchern wie zum Beispiel Esther, wo das Volk Israel ausgelöscht werden sollte und wie Gott es dann gerettet hat, die Geschichtsbücher. Die zweite Kategorie sind die poetischen Bücher oder poetischen und Lehrbücher wird es genannt. Das fängt an mit dem Buch Hiob. Das haben wir auch kürzlich in der Bibelstunde mittwochs durchgenommen über viele Wochen. Und da steht einmal ordentlich was an Lehre drin. Da steht über Leiden zum Beispiel, Lehre, Theologie, Lehre über Leiden. Da steht auch viel drin, wo man sagen können, das hört sich fast poetisch an. Das fängt also mit dem Buch Hiob an und hört dann mit dem Buch des Hohen Liedes, das Hohe Lied der Liebe von Salomo, hört es auf. Und dann folgen die prophetischen Bücher, 17 prophetische Bücher. Die ersten davon sind eher lang und ausführlich, deswegen nennt man sie auch die großen Propheten. Und dann kommen 12, die nicht ganz so lang sind, jedenfalls die meisten nicht. Die sind kürzer, weniger Kapitel und deswegen nennt man sie auch die kleinen Propheten, so wie unsere Nachtischlöffelchen. Und das, was ich hoffe, ist, gut, die kleinen Propheten, die sind natürlich nicht so bekannt. Und das, was ich hoffe, ist, dass wenn wir Sonntag für Sonntag uns jetzt mit jeweils einem der kleinen Propheten beschäftigen, dass das sowas ist wie so ein Nachtisch, wie so ein Nachschlag. Irgendetwas, was uns gut schmeckt, was uns gut tut. Vielleicht schmeckt es manchmal auch nicht so gut. Aber was uns gut tut und was uns in unserem geistlichen Leben nährt und Stärke gibt. Die Namen der großen Propheten, die, denke ich mal, sind uns allen oder den meisten von uns bekannt. Da ist der Jesaja, da ist der Jeremia, der Hesekiel, der Daniel. Meisten davon haben wir auch schon durchgenommen hier. Die sind uns geläufig. Aber dann gibt es da die Namen wie Nahum und Haggai und Zephania. Und damit können wir gar nicht so viel anfangen. Deswegen auch die kleinen Propheten. Leider besteht bei vielen das Missverständnis, dass man sagt, die kleinen Propheten, das sind halt die kleinen Propheten, die sind nicht so wichtig wie die großen Propheten. Oh, völlig falsch. Gibt es irgendetwas in Gottes Wort, was nicht so wichtig ist? Die kleinen Propheten, die sind genauso wichtig wie die großen Propheten. Und etliche von den kleinen Propheten, die haben wir auch schon mal im Detail durchgenommen. Also Vers für Vers durchgenommen. Und wir haben, denke ich mal, viel daraus gelernt. Könnte man fast nochmal wiederholen, liegt nämlich schon einige Jahre zurück. Gottes Wort belehrt uns in 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Da heißt es, alle Schrift alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift, einschließlich der 12 kleinen Propheten, ist von Gott geschenkt, um uns zu ermutigen, um uns zu korrigieren, um uns zu erbauen, um uns zu führen, damit wir ausgerüstet werden zu jedem guten Werk. Und ich bin sicher, wir werden jeden Sonntag in jedem dieser kleinen Propheten, werden wir irgendetwas finden, was uns guttun wird, was uns helfen kann. Wir dürfen uns also Sonntag für Sonntag freuen auf den kleinen Nachschlag, auf den kleinen Nachtisch, den der Herr für uns bereitet hat. Warum jetzt die 12 kleinen Propheten so angeordnet sind, Hosea, Joel, Amos, Obadja und so weiter, in dieser Reihenfolge so angeordnet sind, wie wir sie in der Bibel haben, da gibt es nicht wirklich eine Erklärung zu. Es gibt Erklärungsansätze, aber nichts, wo man jetzt sagen würde, ja, ist offensichtlich, dass das mit Hosea anfängt und mit Maleachi aufhört. Und dass dies und jenes die Reihenfolge ist, weiß man nicht wirklich. Aber es ist auch nicht die Reihenfolge, die diese kleinen Propheten zur Heiligen Schrift macht, sondern der Inhalt. Das ist das, was wichtig ist. Und während wir jetzt Sonntag für Sonntag uns einen dieser kleinen Propheten anschauen, wollen wir darauf achten, wir wollen beides sehen. Wir wollen den Hintergrund dieses Propheten sehen, auf welchem geschichtlichen Hintergrund, in welcher Zeitepoche hat er gesagt, was er gesagt hat, zu wem hat er geredet und was hat er gesagt. Und das wird uns dann helfen, diese kleinen, manchmal schwer verständlichen Propheten auch zumindest ein bisschen besser zu verstehen. Und vielleicht wird es ja sogar den einen oder anderen inspirieren, zu Hause mal zu sagen, oh ja, das mache ich jetzt mal in meiner stillen Zeit. Ich schnappe mir jetzt mal einen der 12 kleinen Propheten und lese den mal in meiner stillen Zeit über ein paar Tage hinweg durch. Die 12 kleinen Propheten, die haben nicht alle zur gleichen Zeit gelebt. Die haben über einen ganzen Zeitraum gelebt. Und bei manchen weiß man nicht mal ganz genau, in welcher Zeitepoche die gelebt haben. Zum Beispiel bei dem, den wir heute durchnehmen, weiß man nicht so genau oder ist man relativ unsicher, wann er gewirkt hat. Die haben über einen Zeitraum von über 400 Jahren gelebt. Einige 850 vor der Geburt Jesu, andere 300 oder 400 Jahre vor der Geburt Jesu. Und von daher ist es gar nicht so leicht, manchmal ein genaues Datum zu finden. Ich habe mich in der Datierung mehr an den Überlegungen und Ausarbeitungen von John MacArthur, manche haben die dicke Studienbibel von ihm, da habe ich mich dran orientiert, obwohl man da, was die Datierung angeht, sicherlich manches auch anders sehen kann. Ja, manche von den Propheten haben auch parallel gewirkt. Der eine hier, der andere dort. Manche haben, da haben sich die Lebzeiten dieser Propheten überschnitten. Manche haben sich gekannt. Man kann diese über 400 Jahre, in denen die 12 gewirkt haben, grob einteilen. Und zwar die erste Epoche, die einen, die haben gelebt und praktiziert, prophezeit, vor der Wegführung in die Gefangenschaft. Und die anderen, die haben gewirkt und prophezeit nach der Wegführung in die Gefangenschaft. Und wir müssen auch nicht denken, dass jeder von den Leuten zu den gleichen Zuhörern geredet hat. Auch da kann man grob einteilen in drei Zuhörergruppen. Die 12 Propheten, nicht alle, nicht jetzt vier zu denen und vier zu denen, aber man kann sagen, drei Zuhörergruppen hatten die. Die eine Zuhörergruppe, das waren die Juden im Nordreich Israels. Das war der Norden Israels, 10 Stämme gehörten dazu, wird auch manchmal die 10 Stämme genannt oder es wird das Nordreich genannt, wird Israel genannt. Zum Beispiel der Hosea und der Amos, die waren besonders, das was wir von ihnen überliefert haben, die waren zu den Stämmen im Norden, zum Nordreich geschickt. Und dann gab es das Südreich. Das waren die 2 Stämme, Juda und Benjamin. Deswegen reden wir beim Südreich auch oft einfach von Juda. Das waren auch Israeliten, war also auch im Großen und Ganzen Israel. Aber es war das Südreich, die 2 Stämme, und die werden oftmals zusammengefasst mit Juda. Geh zu den Kindern Juda. Das sind die Israeliten im Südreich. Da gingen zum Beispiel der Zephania, der Micha oder der Habakuk hin. Und dann gab es noch 3 Propheten, die gingen weder ins Nordreich noch ins Südreich. Da ist der Obadja, da ist der Nahum und der Jona. Zu wem wurden die denn gesandt? Wer bleibt noch übrig? Zu den Heiden. Die gingen zu den Heiden, und zwar zu den Assyrern. Das waren Feinde Israels. Zu denen wurden sie gesandt, zu den Assyrern und auch zu den Edomitern. Nicht jeder hat das Gleiche gesagt, weder von den 3 noch von allgemein von den 12 kleinen Propheten. Jeder hatte seine individuelle Botschaft von Gott für das Volk. Und doch gibt es einige Dinge, die fast all diese Propheten gemeinsam hatten. Jeder hat es ein bisschen anders eingepackt, aber sie hatten alle, oder fast alle hatten sie bestimmte Punkte, die sie übermitteln wollten und übermitteln sollten. Das eine davon war, dass Gott heilig ist. Gott ist heilig. Das war die nicht nur von den kleinen Propheten, auch von den großen Propheten. Gott ist heilig. Und heilig bedeutet abgesondert von der Sünde. Gott ist abgesondert von der Sünde. Gott hat mit Sünde nichts zu tun. Und das haben sie immer wieder betont. Und sie haben betont, wir Menschen, wir haben uns durch Sünde von Gott getrennt. Weil Sünde in Gottes Gegenwart keinen Bestand haben kann. Wir haben uns von ihm entfernt. Und egal zu wem diese 12 Propheten gesprochen haben, es war immer die Botschaft, Gott ist heilig. Das ist die Botschaft der Bibel, wie wir wissen. Und dann gleichzeitig war die Botschaft der Propheten, der 12 oder der 17 Propheten, war die Botschaft, Gott muss Sünde richten. Gottes Heiligkeit, der nichts mit Sünde zu tun haben kann, Gottes Heiligkeit erfordert, dass er Sünde richten muss. Wer an Sünde festhält, lehren uns diese Propheten und lehrt uns die ganze Bibel, hat Jesus gelehrt. Wer an Sünde festhält, der steht unter dem Gericht Gottes. Und bei vielen dieser 12 kleinen Propheten lesen wir dann die dringende, die herzliche, die werbende Einladung, kehrt um zu eurem Gott, kehrt um zu dem, der euch liebt, kehrt um zu dem, der euch vergibt, kehrt um, wende dich ab von der Sünde, erfahre Vergebung, folge Gott nach im Alltag. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, jo, die haben damals auch nicht viel was anders gepredigt als im Neuen Testament, als Jesus, als die Apostel, als wir heute. So ist es, Gott ist heilig, Gott muss Sünde richten, aber wir dürfen umkehren zu ihm, weil er uns liebt und vergeben möchte. Und die Botschaft, die werden wir bei den Propheten, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, werden wir finden. Und soweit zunächst mal der Überblick über die 12 Propheten. Und wir nehmen, so ist zumindest im Moment geplant, wir nehmen jeden Sonntag einen dieser 12 kleinen Propheten durch. Manche haben so viele tolle Verse, wir werden immer einen Hintergrund anschauen, die Zeit, in der sie gelebt haben, die Leute, die sie angesprochen haben Und dann werden wir uns einen Gedanken aus dem Buch nehmen und da noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und wir werden mal sehen, wie das klappen wird. Manche haben wirklich so viele markante Sachen, die sie gesagt haben. Da müssen wir sehen, ob wir uns da auf einen Sonntag begrenzen können oder ob wir da einfach dann noch einen zweiten Sonntag dranhängen. Aber das ist momentan das Ziel. Und zwar wollen wir chronologisch vorgehen. Wer in der Bibel die kleinen Propheten öffnet, der wird sehen, okay, das fängt mit Hosea an. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk und so weiter. Die sind aber nicht in chronologischer Reihenfolge vorzufinden in der Bibel. Wir fangen heute zum Beispiel mit dem Ältesten der Propheten an. Und zwar nicht von Jahren her, vom Alter her mit dem Ältesten, sondern mit dem, der als erster, möglicherweise als erster der kleinen Propheten gewirkt hat. Und das ist der Prophet Obadja. Obadja lässt sich von den 12 kleinen Propheten eigentlich am schwierigsten datieren. In einem Kommentar habe ich 7 verschiedene Zeitepochen gefunden, in denen der Obadja möglicherweise gewirkt hat. Von Obadja wissen wir generell recht wenig. Und es kann gut sein, dass er erst nach der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon gelehrt hat. Aber andere, unter anderem eben auch John MacArthur, datiert ihn 850 Jahre vor Christus, das heißt, bevor Israel weggeführt wurde in die babylonische Gefangenschaft. Und da wollen wir ihn heute Morgen auch mal sehen. Schlussendlich ist es wurscht, ob er 850 Jahre vor Christus gelehrt hat oder 580 Jahre vor Christus gelehrt hat. Das, was Gott uns mitteilen wollte, den Menschen damals und uns heute, das ist das, was das Wertvolle ist und was bis heute Kraft hat und aktuell ist. Wir werden nicht jeden Sonntag das ganze Buch des betreffenden Propheten durchnehmen können. Hosea hat zum Beispiel, ich glaube, 14 Kapitel. Die werden wir nicht alle im Gottesdienst lesen. Bei Obadja ist das ein bisschen anders. Obadja ist das kürzeste Bibelbuch im ganzen Alten Testament. Und deswegen können wir uns die Zeit auch heute Morgen nehmen, um das Buch Obadja durchzulesen in ein paar Minuten. Der Inhalt von Obadja richtet sich nicht an die Juden, weder im Nordreich noch im Südreich, sondern er wendet sich an die Erzfeinde Israels. Gut, vielleicht kann man sagen, Israel hatte mehrere Erzfeinde, aber in diesem Fall an die Edomiter. Diejenigen von euch, die gerne im Alten Testament blättern und sich gerne mit dem Alten Testament beschäftigen, die kennen die traurige Geschichte der Edomiter, der Nachfolger, der Nachkommen Esaus. Der Abraham, der hatte den Isaak als den verheißenen Sohn. Abraham hatte mehr Söhne, aber Isaak war der Sohn der Verheißung. Isaak hatte mit Rebekka 2 Söhne, den Esau und den Jakob. Und schon im Mutterleib, da war die Rebekka mit den beiden Zwillingen schwanger, schon im Mutterleib haben die sich gezofft. Steht in der Bibel. Kann man nachlesen, steht glaube ich nicht gezofft. Aber die haben sich gestritten. Und Rebekka war verzweifelt über die Sache. Dann wurden sie geboren. Esau wurde der Lieblingssohn seines Vaters Isaak. Und Jakob wurde der Lieblingssohn seiner Mutter Rebekka. Schon mal ganz schlechte Voraussetzungen. Lieblingskinder zu haben, ganz schlechte Voraussetzungen. Aber so war es nun mal. Der Segen Gottes, der war eigentlich gedacht für den Erstgeborenen, wäre in dem Fall Esau gewesen. Auch der Familiensegen wäre an Esau gegangen, aber bereits als junger Mensch zeigte Esau kein Interesse am Segen Gottes. Vielleicht ist das was, wo wir drüber nachdenken sollten. Wenn wir nicht wirklich ein massives Interesse haben am Segen Gottes, dann setzen wir unsere Füße auf einen schlechten Weg. Esau hatte keine gute Zukunft und die Edomiter, die Nachkommen Esaus, hatten auch keine gute Zukunft. Hatte also kein Interesse am Segen Gottes. Und weil der Jakob sich dann mit Hinterlist diesen Segen erschlich, darum hatte Esau so einen Hals und so einen Hass auf seinen Bruder, dass er gesagt hat, wenn der Vater tot ist, bring ich meinen Bruder um, meinen Bruder Jakob. Der Jakob floh vor Esau als ein lediger junger Mann, weil er nie umgebracht werden wollte, und kam 20 Jahre später mit einer Großfamilie zurück. Und dann haben sich die beiden Brüder, wie uns die Bibel zeigt, haben sich wieder versöhnt. Wurden vielleicht nicht dicke miteinander, aber sie haben sich miteinander versöhnt. Und dann sind später die Enkel Esaus, also die Edomiter, sind zu Feinden Israels geworden. Als Israel in die ägyptische Gefangenschaft musste und dann rauskamen, wollten sie einmal einfach nur durch das Gebiet Esaus, durch der Edomiter durchziehen. Einfach nur durchziehen. Sie wollten nichts von denen haben, wenn, dann hätten sie bezahlt. Und Esau sagte, no way, nee, da kommt ihr nicht durch bei uns. Sie hassten ihr Brudervolk, die Juden. Noch später lesen wir, dass die Edomiter sich mit den Todfeinden Israels verbündet haben und jeder Niederlage Israels mit Schadenfreude begegneten. Die Hauptstadt der Edomiter, die kennen viele von euch, einige sind vielleicht sogar schon mal da gewesen. Die Hauptstadt der Edomiter war die Felsenstadt Petra, die bis heute ein Touristenziel ist. Natürlich nicht mehr bewohnt. Die Felsenstadt Petra, das waren also Wohnungen, die in den Felsen gegraben waren. Und die ließen die Edomiter denken, dass sie unbesiegbar waren. So, und an diese Edomiter, die Nachkommen Esaus, die Israel dermaßen gehasst hatten, an die richtet sich der Obadja mit seiner Botschaft. Und es ist eine Botschaft gegen den Stolz der Menschen. Die wollen wir jetzt lesen. Zunächst die Verse 1 bis 14. Ich lese die heute nach der Neues Leben Bibel. Die Prophetie Obadjas. So spricht mein Herr, der Herr über Edom. Wir haben eine Nachricht vom Herrn gehört, dass ein Bote zu den Völkern gesandt wurde. Rüstet euch, wir wollen Edom angreifen. Siehe, ich werde dich unter den Völkern demütigen. Das sagt Gott jetzt zu Edom. Ich werde dich unter den Völkern demütigen. Du wirst verachtet sein. Du bist stolz, weil du hoch oben in den Felsen wohnst. Wer kann mich schon zur Erde hinunterstoßen? Fragt sich der, der in dieser Höhe wohnt. Selbst wenn du dich in die Lüfte erhöbest wie die Adler und ein Nest in den Sternen bautest, werde ich dich hinabstoßen, sagt der Herr. Wenn in der Nacht Diebe oder Räuber kämen, wie ständest du da? Doch sie würden dir nicht alles wegnehmen, sondern nur das, was sie gebrauchen könnten. Wenn Weinleser zu dir kommen, lassen sie immer etwas zur Weinlese hängen. Doch jeder Winkel und jede Ecke von Esau werden durchsucht, jedes Versteck gefunden werden. Deine Freunde werden sich gegen dich wenden, deine Verbündeten werden dich täuschen und bis an die Grenze treiben. Während sie dein Brot essen, werden sie unter dir eine Schlinge legen. Es ist keine Einsicht in ihm. Dann spricht der Herr, lasse ich die Weisen von Edom und die Erkenntnis im Bergland Esaus untergehen. Die stärksten Krieger von Teman werden sich ängstigen und alle, die in den Bergen von Esau leben, werden wegen des Mordes ausgetilgt werden. Das ist der erste Teil der Botschaft. Der nächste Teil, da geht es gegen den Stolz. Der nächste Teil, da geht es in den Versen 10 bis 14 gegen die Schadenfreude Esaus oder Edoms. Die Schadenfreude aufgrund ihres Stolzes. Da heißt es, wegen der Grausamkeiten an deinem Bruder Jakob bedeckt dich Schande und du wirst für immer ausgelöscht werden. Du hast damals daneben gestanden, als Fremde seine Reichtümer fortschafften und Ausländer durch seine Tore kamen und das Los um Jerusalem warfen. Du warst wie einer von ihnen. Du hättest dich nicht über den Unglückstag deines Bruders freuen dürfen. Du hättest an dem Tag, als Judas Söhne untergingen, auch nicht schadenfroh sein dürfen und dein Mundwerk während ihrer Not weit aufreißen sollen am Tage des Unheils. An ihrem Schreckenstag hättest du nicht durch das Tor meines Volkes kommen und dich über ihr Unglück am Tag seines Verhängnisses freuen dürfen. Auch hättest du ihr Vermögen nicht plündern dürfen am Tag des Unheils. Du hättest an den Wegkreuzungen stehen und ihre Flüchtlinge, du hättest nicht an den Wegkreuzungen stehen und ihre Flüchtlinge töten sollen. Und die Überlebenden hättest du am Tag des Unglücks nicht ausliefern dürfen. Im zweiten Teil dieser Anklage geht es also um die unbeschreibliche, hasserfüllte Schadenfreude, die die Edomiter daran hatten, wenn es Israel schlecht ging. Und wie sie sich mit den Feinden verbündeten, um sich am Unglück Israels zu freuen. Und dann blickt der Obadja prophetisch voraus in den Versen 15 und 16. Da heißt es, der Tag des Herrn für alle Völker kommt bald. Wie du dich verhalten hast, so wird mit dir umgegangen werden. Deine Untaten werden auf dich selbst zurückfallen. Und so wie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, werden alle Völker schlucken müssen. Ja, sie werden trinken und schlürfen und sein, als hätte es sie nie gegeben. Die beiden Verse, die haben sich zumindest teilerfüllt durch die verschiedenen Weltreiche, die dann gekommen sind und die dieses Gericht an Edom vollzogen haben. Da waren ja verschiedene Weltreiche, das Weltreich der Assyrer, gefolgt von Babylon, gefolgt von Medo-Persien, gefolgt von Griechenland und schließlich das Römische Reich. Und die Edomiter als Volk heute existieren die nicht mehr. Gottes Wort hat sich erfüllt und wird noch einmal nachlegen und sich ein zweites Mal erfüllen, wie der Obadja es hier sagt, am Tag des Herrn, also in den letzten Tagen des Gerichts, wo wir auch in der Offenbarung drüber gelehrt haben. Und schließlich endet diese Prophetie des Obadja mit einer herrlichen Zusage. Mit einer herrlichen Zusage nicht an die stolzen Edomiter, sondern an das Volk Gottes, dem die Edomiter so viel Hass entgegenbrachten. Die letzten Verse 17 bis 21, auf dem Berg Zion aber wird es Rettung geben. Er wird eine heilige Stätte sein und das Haus Jakob wird sein Erbe wieder in Besitz nehmen. Dann wird das Haus Jakob ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme und das Haus Esau wird zu Stroh. Sie werden es anstecken und verbrennen. Es wird keine Überlebenden im Haus Esau geben. Denn der Herr hat gesprochen. Dann werden sie das Südland, das Gebirge von Esau und das Tiefland, das Gebiet der Philister besetzen. Sie werden die Felder von Ephraim und Samaria erobern. Und die Bewohner von Benjamin werden das Land Gilead einnehmen. Die Zerstreuten des Heeres aus Israel werden das kanaanitische Land bis nach Zapat erobern. Die Gefangenen aus Jerusalem, die in Seraphat sind, werden sich wieder in den Dörfern des Südlandes ansiedeln. Auf den Berg Zion werden Retter ziehen, um über das Gebirge von Esau zu richten. Und der Herr wird König sein. Was Gott dem Obadja zu prophezeien gibt, die schwerste Anklage ist vermutlich die Anklage an Edoms Stolz und seine Schadenfreude. Jemand hat mal gesagt, dass Stolz das Lieblingswerkzeug Satans ist. Wieso das? Ja. Satan selbst fiel, weil er sich erhob, weil er stolz wurde. Satan weiß, was Stolz für ein mächtiger Stolperstein ist. Er selbst ist dadurch gefallen und wurde deshalb aus dem Himmel verbannt. Und genau mit dieser gleichen Methode versucht er jetzt, die Menschen, uns Menschen, zu Fall zu bringen. Und der Stolz ist ja ein lichtscheuer Geselle. Ne? Stolz, gut, es gibt Menschen, die sind stolz und die zeigen auch, dass sie stolz sind. Die zeigen ihre Errungenschaften und müssen all das an die große Glocke hängen, was sie können und wissen. Aber unter uns Christen ist das ja ein bisschen anders. Also wir wissen, dass Stolz eigentlich nichts Gutes ist, dass man über Stolz eher die Nase rümpft und dass Stolz verpönt ist. Und deswegen verstecken wir unseren Stolz, wie sich so eine lichtscheue Kellerassel unterm Stein versteckt. Ist da, sieht man aber nicht so. Stolz, große Gefahr. Und davon sind nicht mal Pastoren ausgenommen. Ich las von einem Pastor, der fand in einem Schrank seines Hauses eine Schachtel. Die hatte er noch nie gesehen, Schuhschachtel. Er nahm sie, machte die auf und wunderte sich. Da war so ein Eierkarton drin mit 5 Eiern. Und daneben waren Bündel Geldscheine. Er hatte keine Ahnung, was das war, nimmt das Geld, zählt etwas über 5.000 Euro. Er wundert sich, wartet, dass seine Frau nach Hause kommt. Dann kommt seine Frau nach Hause und er fragt sie, ob sie wüsste, was es mit diesem seltsamen Karton im Schrank auf sich hatte. Und da antwortet die Frau, ja, mein Lieber, nach unserer Hochzeit habe ich beschlossen, dass ich nach jeder schlechten Predigt, die du predigst, ein Ei in diesen Karton lege. Und der Pastor, da regt sich was in seinem Herzen. Der war schon lange verheiratet und er dachte mit Stolz an all die vielen Jahre, in denen er gepredigt hat. Und in diesem Eierkarton, da waren nur 5 Eier drin. Ja, und dann sagt er weiter, ja, aber Schatz, die über 5.000 Euro, was hat es denn damit auf sich? Ja, damit kam die Antwort. Jedes Mal, wenn ein Eierkarton voll war mit 12 Eiern, dann habe ich die verkauft. Das hat den Pastor auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Stolz ist etwas, was gar nicht immer so sichtbar ist und was doch da ist und was kaputt machen kann. Andere Dinge, die sind sichtbar. Wenn einer besoffen ist, das ist sichtbar. Wenn einer zornig ist, ist in der Regel sichtbar. Wenn sich Leute streiten, ist sichtbar oder zumindest hörbar. Auch das kann man versuchen zu verstecken. Aber Stolz ist noch ein bisschen leichter zu verstecken und daran festzuhalten. Und die Edomiter, die waren ein stolzes Volk. Nicht nur so ein Anflug von Stolz, nachdem es ihnen wirtschaftlich mal gut war, ging, nachdem sie Petra eingerichtet hatten, diese Felsenstadt, die sich sicher fühlen ließ, oder irgendwelche politischen guten Leistungen. Das war eine Grundhaltung des Stolzes, die dieses Volk der Edomiter hatte. Sowohl gegenüber Menschen, wie auch gegenüber Gott. Denn sie wollten von Gott ja nichts wissen. Sie hatten ihre eigenen Götzen. Und einige Gründe, warum dieses Volk stolz war, erwähnt Obadja sogar. Sie waren stolz, dass sie in Sicherheit wohnten, sagt er hier. Diese scheinbar uneinnehmbare Felsenstadt Petra. In Vers 3 klagt Gott durch den Obadja an, der Stolz deines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst, wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? Das fragten sich die stolzen Edomiter. Wer kann uns was? Wir wohnen hier im Felsen. Und Gott gibt ihnen selbst die Antwort. Er sagt in Vers 4, wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest wie ein Adler und es zwischen den Sternen anlegtest, so würde ich dich doch von dort hinunterstürzen. Stolz hat keine Chance bei Gott. Edom war außerdem stolz, dass sie gemeinsame Sache machen konnten mit den Feinden Israels, um Israel zu demütigen und zu verhöhnen. Gott klagt Edom an, du hättest nicht herabsehen sollen auf deinen Bruder, gemeint ist Israel, auf deinen Bruder zur Zeit seines Elends und dich nicht freuen über die Söhne Judas zur Zeit ihres Untergangs und mit deinem Mund nicht so stolz reden zur Zeit der Not. Und auf Stolz reagiert Gott allergisch. Ist jetzt menschlich ausgedrückt. Biblisch ausgedrückt würde man vielleicht sagen, auf Stolz reagiert Gott in Heiligkeit. In Vers 15 prophezeit Obadja den Edomitern, wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück. Ein stolzes Volk, und das hatte keinen Bestand vor Gott. Gott sagt, ich werde dich, in Vers 2, ich werde dich unter den Völkern demütigen, du wirst verachtet sein. Gott wird Stolz nicht stehen lassen. Gott wird Stolz, Gott kann Stolz nicht segnen. Und Gott kann ein stolzes Herz nicht gebrauchen. Darum sagt Gott auch zu seinen Kindern, ob das jetzt im Alten Testament oder im Neuen Testament ist, Gott sagt deshalb zu seinen Kindern, demütigt euch darum unter die gewaltige Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen. Gott widersteht dem Hoffärtigen, dem Hochmütigen, dem Stolzen. Gott widersteht. Wer will Gott zum Gegner haben? Also ich nicht und ich glaube ihr auch nicht. Wer will Gott zum Gegner haben? Gott widersteht aber dem Stolzen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade, heißt es in der Schrift. Gut, dass Gott Stolz nicht segnet, das sehen wir von der Zeit im Paradies nach dem Sündenfall bis zur Zeit Obadjas. Und das sehen wir von der Zeit Obadjas bis in unsere Zeit im Jahr 2021. Gott segnet Stolz nicht. In der Lutherbibel, Gott sagt viel dazu. In der Lutherbibel habe ich mal durchgeschaut, kann man ja heute leicht mit den Online-Konkordanzen, kommt über 130 Auskommen, über 130 Aussagen zu Stolz und Hochmut. Über 130. Und einige davon, die sind so super klar, so glasklar, die brauchen keine Erklärung. Da, zum Beispiel Sprüche 16, Vers 8. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist so klar, dass es in unsere deutsche Sprache eingegangen ist als ein Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Ein Stolzer erwartet meist das Gegenteil. Nämlich keinen Zusammenbruch. Er ist ja stolz auf das, was er geschafft hat. Auf seine Stärke, auf seine Weisheit, auf weiß der Kuckuck auf was. Der Stolze denkt, ich kann doch nicht zusammenbrechen. Das wird doch nicht zusammenbrechen. Ich werde doch nicht fallen. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Gott lässt sich nicht spotten. Und Stolz ist Spott gegenüber Gott. Ich komme ohne dich zurecht. Sprüche 30, Vers 32. Bist du töricht gewesen und stolz oder hast du böse Pläne gemacht? So lege deine Hand auf den Mund. Stolz und Torheit gehen in Gottes Beurteilung Hand in Hand. Stolz und Torheit, die gehören zusammen. Der Stolze wird sich meist für klug halten, denn er hat ja irgendetwas erreicht. Er hat ja was er präsentieren kann. Und Gott sagt Torheit. Zum Stolzen. 1. Korinther 1, Vers, 8, Vers 1. Da heißt es, was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber erbaut. Was für ein Vers. Ich möchte mal so sagen, was für ein phänomenal wichtiger Vers, gerade auch in unserer Zeit. Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Gut, warum ist es so aktuell? Ich muss dann immer denken an, an Impfen und an Masken und an Einschränkungen und an all diese Maßnahmen. Gut, beim Paulus war das Thema ein anderes. Beim Paulus war das Thema die Diskussion über Götzenopferfleisch. Was hat man da diskutiert? Die einen haben gesagt, Götzenopferfleisch, nein, geh mir weg, ich will doch mein Heil nicht verlieren. Du darfst kein Götzenopferfleisch essen, sonst kommst du in den Himmel. Götzenopferfleisch war was ganz Schlimmes. Und die anderen sagten, hey, der Herr hat uns frei gemacht. Es gibt keine Götzen. Wir haben die Freiheit, das zu essen. Und jeder hatte andere Quellen und jeder hatte andere Belege, seine Meinung zu unterstreichen und zu begründen. Und jeder war stolz über seine richtige Erkenntnis. Und so zerstritt man sich. Und man ging rechthaberisch auseinander und schaute auf den anderen herab. Und waren nur noch mit denen unterwegs, die gleiche Erkenntnis teilten. Und was sagt der Paulus zu dieser Streitfrage des Götzenopfers? Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Stolz über Erkenntnisse, die wir besitzen, die uns aber trennt, das ist nicht von Jesus. Die Liebe erbaut, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. An der Liebe sollen wir erkannt werden als Gotteskinder, denn Gott ist ja die Liebe in Person. Liebe erbaut, schreibt der Paulus. Und auch die Römer warnt er vor der Gefahr und vor der Sünde des Stolzes und des Hochmuts. Paulus schreibt an die Römer in Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Haltet euch nicht selbst für klug. Was wir stattdessen tun sollen, wessen wir uns stattdessen rühmen sollen, worüber wir uns freuen sollen, worüber wir reden sollen, wo wir demütig stolz darauf sein dürfen, sagt der Paulus auch. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn Jesus. Rühmen wir uns doch unseres Herrn Jesus. Wir gehören zu Jesus. Die einen sind stolz auf ihre Erkenntnis, wie die, die sich damals rühmten, betreffs Götzenopferfleisch. Andere rühmen sich ihrer Errungenschaften, wie zum Beispiel der reiche Kornbauer, von dem Jesus uns erzählt. Und der sich dann in völlig falscher Sicherheit wiegte. Der war stolz auf seine Errungenschaften, der war stolz, was er aufgebaut hatte, dass er seine Scheunen abreißen konnte, weil er so gut gewirtschaftet hatte und so gut gepflanzt und geerntet und immer die richtigen Tage beachtet hatte, dass seine Scheunen zu klein wurden. Und er war stolz auf die Sicherheit, die er sich geschaffen hatte. Und was kam dabei raus? Nächste Nacht war er tot. Und andere sind stolz auf ihre Talente und auf ihre Fähigkeiten und auf ihre Gaben, die der Herr gegeben hat. Und genau das sagt der Herr. Er sagt, was hast du denn, dass du nicht empfangen hast? Keiner von uns hat irgendeinen Grund, stolz zu sein auf irgendeine Gabe, auf ein Talent, das wir haben, das wir vielleicht sogar für den Herrn einsetzen. Keiner von uns. Was hast du denn, dass du nicht empfangen hast, sagt Gott. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als ob es kein Geschenk wäre? Und wie die Edomiter, so haben auch wir Menschen in der heutigen Zeit, wir haben ein stolzes Herz. Das ist nun mal so. Deswegen ist es immer gut, von Zeit zu Zeit mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Von Zeit zu Zeit mal so die Steinchen umzudrehen, zu sehen, ob da ein paar Kellerasseln drunter sind, die rausgefegt werden müssen. Und stolze Herzen kann Gott nicht segnen. Und wenn Herzen aber stolz sind, dann werden sie kalt. Stolze Herzen werden kalt. Und dann kann Gott sie nicht gebrauchen und die entfernen sich vom Herrn. Die gute Nachricht ist, dass Gott das ändern kann. Gott kann auch stolze Herzen verändern. Lesen wir in 3. Mose 26, 19, da sagt Gott zum Volk Israel, ich will euren harten Stolz brechen. Gut, das ist ein Gerichtswort, aber es zeigt, was Gott zu tun vermag. Gott kann und will den harten Stolz brechen. Und der Jeremia fügt hinzu in Kapitel 2, der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Unser Stolz ist manchmal ein langwieriges Problem, vielleicht sogar ein unerkanntes Problem für uns, aber nicht für den Herrn. Manchmal auch nicht für unseren Nächsten. Aber auf keinen Fall für den Herrn. Der Herr sieht in unser Herzen. Der Herr weiß, was er da ansprechen und anrühren muss. Und davon sprechen auch die letzten Verse in der Prophetie dieses kleinen Propheten, dieses ersten kleinen Propheten Obadja. Da heißt es, das Reich, die Herrlichkeit, die Zukunft, die Gegenwart, Gottes Rettung. All das wird nicht denen gehören, die an ihren stolzen Herzen festhalten, die auf ihren eigenen Wegen gehen. Die müssen loslassen. Aber es wird denen zugesprochen, wie es in Vers 17 heißt, die Rettung erfahren haben, die den Retter kennen, die ein Erbe von Gott empfangen haben, denen wird es gehören. Zuversicht, Rettung, Heilung, Gerechtigkeit, denen wird es gehören. Der ganze Abschnitt hier, der ganze letzte Abschnitt, die letzten Verse 17 bis 21, die werden sehr schön und treffend mit dem letzten Satz des Propheten zusammengefasst. Da heißt es, der Herr wird König sein. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein ganzes Buch, gut, ein Kapitel, 21 Verse, eine ganze Predigt an ein Volk, an ein stolzes, schadenfrohes Volk, mit dem triumphalen Ausruf am Ende, der Herr wird König sein. Jesus wird regieren. Jesus wird seinen Thron einnehmen und die Völker werden von ihm geführt werden. Die Hochmütigen, die stolzen Herzen, die müssen brennen. Aber Herzen, die für Jesus brennen, die Jesus kennen, die ihn lieben, die werden ihre Knie mit Freude, mit brennendem Herzen vor Jesus beugen und werden ihn mit Freude anbeten als ihren König, als ihren Herrn. Ihr Lieben, mit dem Aufräumen in unseren Herzen, egal um was es geht, aber heute haben wir uns besonders mit der Botschaft des Obadja, mit dem Stolz beschäftigt. Mit dem Aufräumen unserer Herzen, da dürfen wir nicht so lange warten, wie Obadja hier sagt, bis zum Tag des Herrn. Mit dem Aufräumen in unseren Herzen, da fangen wir am besten immer sofort mit an. Sobald der Herr anklopft, sobald der Herr seinen Finger auf irgendeine Wunde legt in unserem Herzen, auf eine empfindliche Stelle in unserem Leben, wo wir merken, oh, da legt Gott seinen Finger drauf. Dann fangen wir am besten gleich damit an, diese Sache mit dem Herrn zu besprechen und diese Sache mit dem Herrn zu regeln. Indem wir bekennen, wo wir stolz sind. Wo wir uns was einbilden auf unsere Talente, auf unsere Gaben, auf unsere Fähigkeiten, die uns doch von oben geschenkt wurden. Da fangen wir an, aufzuräumen, indem wir bekennen, wo wir so überzeugt sind von unseren Meinungen und unseren hohen Erkenntnissen, dass wir zu Spaltpilzen werden, obwohl es doch die Liebe ist, die Liebe, die Jesus uns gibt, schenkt, die den anderen erbaut. Oder dass wir uns im Stolz auf die eigene Schulter klopfen, dass wir ihm bekennen, dass wir uns im Stolz auf die eigene Schulter klopfen für irgendeine Leistung, die wir erbracht haben, für irgendeine Position, die wir erreicht haben, wo der Herr doch sagt, das kann diese Nacht weggenommen werden. Jesus wird König sein und in alle Ewigkeit regieren, heißt es hier. Und Jesus ist König. Und Jesus will in unseren Herzen regieren. Und wenn Jesus dann diesen Platz in unserem Herzen einnimmt, Wenn wir aufgestanden sind vom Thron unseres Lebens und wenn wir dem Herrn gesagt haben, Herr, setz du dich auf den Thron meines Lebens, steuer du mein Leben, triff du die Entscheidung und mach sie mir klar, ich werde folgen. Dann wird unser Leben ganz anders sein als das Leben oder die Zukunft der Edomiter. Denn dann wird der Herr segnen. Der Herr segnet die Demütigen. Der Herr segnet die, die mit ihm unterwegs sind. Da, wo der Herr in unser Leben eingezogen ist. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken für diese 12 kleinen Propheten, die du mit hinein hast fließen lassen in dein Wort. Herr, und jeder hat eine Botschaft. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort heute zu uns redet. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute angesprochen hast, betreffs unser Herzen, Herr, die du demütig sehen möchtest, die du gebeugt sehen möchtest vor dir. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, all das Lichtscheue in unserem Leben zu erkennen und dir zu bringen. Herr, wir möchten keinen Stolz in unserem Leben, wir möchten demütig sein vor dir, weil wir wissen, dass das der Weg des Segens ist. Herr, und wo es irgendwelche anderen Dinge sind, die jetzt nicht der Stolz sind, sondern anderes, was du in uns als Lichtscheu erkannt hast und uns gezeigt hast, Herr, da möchten wir dich bitten, gib uns einfach ein Herz, das dich als König auf dem Thron unseres Lebens haben möchte. Herr, mögest du uns regieren, jeden Einzelnen und unsere Gemeinde. Amen.